Der Podcast wird präsentiert von Kultur. Dein Ferienspezialist für Gruppenreisen ganz nach dem Motto «Gemeinsam mehr erleben».
Weil ich selber auch extrem viel Ablehnung erlebt habe, weiss ich, wie es gerade denen angehen will. Die haben einen Stolperstein, eine Schwelle nach der anderen, wo sie müssen kämpfen darum. Und wenn wir es dann noch gerade in ihrer eigenen Sprache ansprechen, haben schon Leute mit Swahili angesprochen, und dann sind sie, was, du bist Swahili, du ein Weissen, oder? Da kommst du sehr schnell an mit Gesprächen, die mit den Leuten bei euch, wo es auch erzählt, was sie für Kämpfe haben, oder wo es Möglichkeiten gibt, wo ich helfen kann, oder auch mit Beziehungen nutzen, um denen irgendwie eine Chance zu geben, um weiterzukommen. Dann mache ich das.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Medien Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.
Der Markus Hoffmann lebt in der Schweiz. Er redet wie ein Schweizer, sieht wie ein Schweizer aus, aber so hat er sich ganz lange nicht gefühlt. Er ist nämlich in Afrika aufgewachsen, im schönen, hügeligen, grünen Ruanda. Das war seine Heimat, auch als er schon lange wieder zurück in der Schweiz war. Die Freiheit, die er als Kind erlebt hat, die Offenheit der Menschen, die hat ihn geprägt, die hat er geliebt. Er hat lange gehabt, bis er in der Schweiz angekommen ist. Und nicht nur unsere Kultur hat ihn geschockt, auch eine Diagnose, die ihm die Ärzte als Jugendlicher geben. Er werde nicht älter als 20. Der Markus Hoffmann ist heute Mitte 50 und hat eine unglaubliche Energie. Ihr werdet bald wissen, was ich meine. Er hat das Herz auf der Zunge, die Emotionen zuvorderst und er ist einer, der anpackt, dort, wo Not ist. Schön, euch mit dabei zu haben bei dem Vis-à-vis. Ich bin Ruth Stutz. Markus Hoffmann, danke vielmals, dass ich hier sein darf in deiner gemütlichen Stube.
Ja.
Du hast so viel zu erzählen und wir haben gerade vorher gelacht, du hast wirklich einen rechten Speed drauf und ich freue mich, da kann ich immer ein bisschen mehr in so ein Vis-à-vis reinpacken.
Ja.
Markus, ich finde, oder haben wir es schmunzeln, weil du bist der erste Gast, der als Kind einen Schimpans hat. Wie cool ist das? wie ist das gewesen? Also wie hast du da als Kind, also wie ist das gegangen?
Also für uns ist das natürlich wie gewöhnlich gewesen. Wir sind in Afrika aufgewachsen, auf einer Missionsstation, und haben so einen Schimpans um uns herum und das ist ein unglaubliches Highlight für uns.
Also hast du können, ist der auf die Raum gekumpelt oder wie muss man sich das vorstellen?
Der hat mit uns am Tisch gegessen. Den haben wir sogar Kleider anlegen und alles. Und ist richtig handzahm gewesen. Und eine Art ist dann natürlich gewesen. Wir sind dann für einen Retour gegangen in die Schweiz für einen kurzen Aufenthalt, eine Art. Und dann ist der von jemand anderem in dieser Zeit gehalten oder beziehungsweise betreut worden und nicht richtig behandelt worden. Ist dann eine Art nachher fast ein bisschen gemeingefährlich worden, weil er rund um das Zeug herumgeschmissen hat. Also eigenen Code genommen hat und das ist alles.
Oi.
Und Blechdosen und Steine. Und der hat dann wahnsinnig gut können treffen und hat dann schlussendlich auch ein Kind verletzt und dann haben wir müssen leider das Tier weggeben.
Nein, aber weil ich habe auch schon gehört, dass Affen doch recht gefährliche Haustiere sind, oder?
Also vor allem, wenn man böse miteinander mit denen umgeht, das vergessen sie nicht. Aber sonst, wenn man sehr gut mit diesen Viechchen umgeht, das sind unglaubliche, herzige Wesen, ja, mit einem ganz speziellen Charakter.
Also so etwas Cooles, ich stelle mir das gerade sehr cool vor. Also du hast schon gesagt, du bist in Afrika aufgewachsen, du hast einen Zwillingsbruder und kurz nach eurer Geburt ist eure Familie ab auf Afrika.
Jawohl, ja.
Missionare, also muss man sich das so vorstellen, weißt du, so, wie man sich es halt vorstellt, also dass man da den Leuten, den Einheimischen, das Evangelium erklärt.
Ja, genau. Aber das ist ein Teil von der Arbeit. Meine Mutter hat in einem Dispensär geschafft und hat da geholfen, bevor wir eine Art auf Ruanda sind. Ich war schon vor meinem Vater in Ruanda für etwa 3-4 Jahre.
Was ist das?
Ein Dispensär, das ist eine Art wie ein kleines Urwaldspital.
Ah, okay.
Ja, genau. Und ganz einfach war, wo man einfach notfallmässig Sachen können behandeln, vor allem Geburten auch von Frauen und so weiter. Und dort hat sie mit der schwedischen Missionarin zusammen dann geschafft und haben dort ziemlich stark gewirkt. Und natürlich, nebst dem haben sie auch geholfen, Leuten zu helfen mit Umgebungsarbeit, vor allem Frauen, was sie aus dem Boden mehr rausholen können, mit Gartenarbeiten, Selbstversorgung und so Sachen erklärt. Ja.
Also das haben die nachher auch als Familie gemacht? Oder wie hat...
Ja, später ist dann das auch weitergegangen, dass am weiteren Ort, wo wir dann als Familie zuerst im Norden, hergekommen sind, in Giseni-Region, Das ist die ganze Nähe von diesen Virunga-Berg, wo da später dann auch der Film gemacht worden ist, Gorillas im Nebel und so weiter. Mm-hmm. Ist nicht weiter weg von selber Szenerie. Und dort hat meine Mutter dann auch den Leuten, vor allem den Mädchen, die dort gewesen sind, gezeigt, wie man auch kann sich selber versorgen mit Handarbeiten, mit Nähen, mit Röcken machen, mit eigene Kleider produzieren und für sich selber, aber auch zum Verkaufen, damit sie dann davon leben können.
Also sehr, sehr praktisch. Ja, sehr praktisch, oder? Ja. Den Leuten einfach helfen, ja. Nicht nur erzählen, was ja. man glaubt und ja. dass sie überstülpen, sondern ja. da ist ganz viel Praktisches ja. dabei.
Später sind wir dann vom Norden in den Süden runtergezügelt, in die Region Butare. Das ist 30 Kilometer weg von Burundi. Und dort hat mein Vater angefangen, in selber Region auch Berufsschulen aufzubauen, Primarschulen, Sekundarschulen, wo es gegen den Kampf gegen den Analphabetismus gegangen ist. Aber auch ihnen versucht hat, einen Job zu kreieren, wo sie langsam dazu lernen können, wo sie sich selber versorgen können. Also sind Maurer ausgebildet worden, sind Zimmermannen ausgebildet worden, sind einfache Mechaniker ausgebildet worden. Viele handwerkliche Berufe, die sie nicht kennen, können sich mit dem den Lebensunterhalt bestreiten.
Nimm uns ein bisschen mit in deine Kindheit. Weißt, wie hat das ausgesehen? Also, wie bist du aufgewachsen neben dem Schimpansen? Ja. Also, wie muss man sich das sonst noch vorstellen?
Also, Ruanda ist natürlich ein wahnsinnig schönes, grünes Land. Man sagt auch dem das Land von der 1000 Hügel, Le Pays des Mille Collines. Und hat auch dort unglaublich viel von der Vegetation her, ein wunderschönes Land. Auch die Leute sind so toll gewesen, was wir hier erlebt haben in diesen Jahren. Und es ist für uns als Kind vor allem eine riesen Freiheit gewesen. Für uns war es völlig normal gewesen. Wir haben da nicht gedacht, dass das irgendwie sonst noch andere Sachen gibt. Und das hat uns auch, also vor allem ich bin extrem interessiert gewesen, aufmerksam. Mein Zwillingsbruder war ein bisschen anders zu Polen gewesen in diesem Bereich. Er war eher ein ruhigerer Typ gewesen. Und ich bin viel mit meinem Vater mitgegangen, überall, wo er hergefahren ist. Vor allem, bis ich dann auch in die Schule musste gehen und auch unglaublich viel gesehen.
Ja.
Und das hat mich auch von der Freiheit her extrem geprägt.
Und du redest von einem Haus, gell, wo ihr einen Riesengarten könnt, einfach ja. pure Freiheit.
Ja, ja. Also auf dieser Missionsstation, also ich habe das natürlich vor allem mit den Kinderaugen erlebt, von der Grösse her, hat für uns das extrem gross geschonen. Wir haben Selbstversorgung gehabt, wir haben auf dieser Missionsstation auch eigenen Garten gehabt, eigene Versorgung. Wir haben Küngel gehabt, wir haben Hühner gehabt, wir haben Gänse gehabt, wir haben Kronkranich gehabt, wir haben einfach Hasen haben wir auch gehabt. Die Hasen haben wir vor allem gehabt, wegen der Produktion von Mist für den Garten und so weiter. Weil viel in so Ländern wird einfach der Boden genutzt und nie richtig düngeriert und dann wird der Boden ausgelaugt. Und meine Mutter hat da wirklich den Leuten selber gezeigt, praktisch, mit dem, dass sie es selber umgesetzt hat, was man alles machen kann.
Also du hast sehr praktische Eltern ja. gehabt, das merkt man jetzt an deinem Leben heute auch. Wir reden später darüber, du bist so ein Praktischer, du willst umsetzen, bist voller Tatendrang. Ja. Mega etwas Besonderes und Schönes. Und du redest jetzt sehr positiv von dieser Kindheit und gleich hast du recht heftige Sachen erlebt, gell?
Ja, da ist auch dazu gekommen. Wir haben natürlich von klein auf gemerkt, dass da Spannungen sind zwischen zwei ethnischen Gruppen. Unsere Eltern haben einfach immer gesagt, wenn ihr seht, bitte ein bisschen gut behaltet das für euch und sagt dann nie weiter. Irgendwo zum uns schützen, dass wir nicht das Land verlassen müssen, weil man kann natürlich auch mit dem, was man sieht, kann man das eine und das andere machen, auch positiv oder negativ Rat. Und wir haben auch Leute erlebt, Entwicklungshelfer, die haben sich unglaublich aufgeregt gegen die Ungerechtigkeit, die zum Teil zwischen den verfeindeten zwei ethnischen Gruppen zugehören und wurden halt dementsprechend das auch geäussert hat oder auch die Medien gegangen sind und haben dann müssen das Land innerhalb 24 bis 48 Stunden verlassen. Und das haben natürlich meine Eltern alles nicht wollen, dass das uns auch passiert. Und wir haben natürlich auch Sachen gesehen, wo es immer wieder so Wellen geht, wo es irgendwo einen Aufstand geht oder ein paar Leute umgebracht worden sind. Und dann wieder Schwierigkeiten geht in einer Region für eine Woche, zwei, drei, vielleicht auch einige Monate und überall Strassensperren waren vom Militär. Und ja, man hat mit dem gelernt leben. Wir haben uns als Kind in dem Sinne nie wirklich mit Angst bedroht gefühlt, aber es waren Spannungsmomente gewesen. Die Eltern haben, glaube ich, mehr realisiert, weil auch, dass das mehr Kind kann, weil wir haben uns geschützt gefühlt von den Eltern alles. Und trotzdem sind einige Situationen recht happy gewesen, wo uns auch einiges an Umständen beschert haben, vor allem auch für mich, wo dann Sachen Augenzeuge geworden bin, wo Umstände, wo ich nie gedacht hätte, dass ich das mal muss durchgehen.
Also was heisst das?
Also unter anderem meine zwei besten Schulkollegen, die ich hatte, im Alter von 6, 7 Jahren, sind vor unserer Missionsstation verschossen worden.
Nein, du hast das gesehen.
Und ich bin Zeuge geworden, ich bin gerade dabei zugestanden, wo das passiert ist, unmittelbar, ein paar Meter daneben. Und ich habe zuerst gemeint, das ist nicht real, wenn ich da wirklich irgendwie miterlebe. Und doch, da ist es real gewesen. Ein Stockhagel, besoffener Militarist hat gefunden, hat irgendwie so ein bisschen Übermut oder vielleicht auch ganz bewusst oder was auch immer, hat er die gerade verschossen, weil die einfach zum falschen Stamm gehört hat. Und ich habe gemeint, die liegen nur am Boden, das hätte ich einfach sustetscht oder, und tatsächlich, die haben sich nicht mehr bewegt, fertig, ist vorbei gewesen.
Also, sie haben keine Chance, man kann nicht mehr gelernt.
Nein.
Ja.
Ja, beide haben durch den Kopf geschossen. Und das ist für mich zu einem Trauma geworden. Das war wahrscheinlich auch vielleicht ein Auslöser für einige Sachen in meinem Leben, die ich lange nicht verstanden habe. Ich habe mich auch, bis ich fast 34 war, schuldig gefühlt für die Situation, die passiert ist, weil ich als Weisser nicht eingreifen konnte. Aber ich hatte eh keine Chance gehabt, das hat gar nichts gebracht.
Mhm.
Und ja, das hat auch mir Mühe gegeben, vor allem für die eine Volksgruppe, die das ausgelöst hat, dass ich recht Probleme hatte mit denen.
Mhm.
Und trotzdem, ja, ich habe das auch lange unterdrückt. Das ist die erste Art Feuer gekommen, als ich dann so gegen die 30, 35 bin, oder 34, wo ich das nachher aufarbeiten musste, durch Umstände, wo ich, also ein von diesen Auslösern war, ich habe eine Dokumentation, eine ganz gute, gesehen auf S, ich weiß nicht mehr, ist das ZDF oder einfach ein deutscher Sender, wo es die ganze Thematik von Ruanda, was am Genozid passiert ist, mit den über 1 Million Leuten, die umgebracht worden sind innerhalb von ein paar Monaten, wo das sehr gut dokumentiert war und meine Frau dabei war und hat gesagt, du haltest das aus, das ist eher ein Thema, das für dich noch recht heikel ist. Und ich habe gesagt, ist sehr gut, das interessiert mich. Und nach gut einer Stunde hat es mich fast verbessert und bin von dieser Stube in den oberen Stock gerannt und habe angefangen zu heulen und schreien, weil alles hochgekommen ist mit Bildern, die es parallel mit dem, was er erzählt hat, wo ich mich erinnern konnte.
Mhm.
Es ist unter anderem der Film «Gorillas im Nebel», der auch gekommen ist, den habe ich nicht können sehen. Ich bin aus dem Kino rausgelaufen, weil ich all die Plätze, wo sie das gefilmt haben, ich kennt habe, das hat mir immer wieder Erinnerungen gebracht. Oder dann später ist ja dann von dem Genozid ist ja ein Film gemacht worden, von Hotel Ruanda, sehr bekannt war und in den Medien gekommen ist. Und das hätte ich nie können anschauen. Also meine Eltern haben das können. Sie haben das vielleicht mit einer anderen Sicht angeschaut. Aber ich habe das auch, für mich ist das zu nahe gegangen. Und ich könnte, glaube ich, auch heute nicht anschauen.
Aber gleich sagst du, du hast eine schöne Kindheit. Ja. Also du schaust gern auf die Kindheit zurück und kannst wie das andere vielleicht auch wie ausblenden, oder?
Ich habe erst später eben mit dem Aufschaffen anfangen realisieren, dass ich gewisse Sachen wahrscheinlich dass es nicht mehr zu schmerzhaft überkommen ist, dass ich das einfach ausblendet habe, weil es ein Trauma war.
Genau.
Und das gibt ja viele Kinder, die ich auch Geschichten gehört habe, die sexuell missbraucht worden sind oder geschlagen worden sind, brutal. Die, in dem Moment, wo sie drin sind, erleben sie das nicht so, aber später, wenn sie es aufarbeiten, die Traumata, ist es dann ganz anders. Und dann wird es eine Art erst real bewusst, was eine Art sie durchgegangen sind. Und um den Schmerz zu überleben oder das Leben weiterzugehen, schaltet man es einfach irgendwie aus.
Krass. Du hast nochmal etwas mega Heftiges erlebt, als du in Afrika warst, nämlich mit 7,5 hast du plötzlich ganz komische Symptome gehabt. Also du bist ganz komisch krank geworden. Wir hätten nicht können einschätzen oder also einfach nicht können. Wir hätten nicht gewusst, was es ist, gell? Was ist da passiert?
Ja, ich habe innerhalb ein paar Wochen extrem abgenommen, bin sehr aggressiv geworden, dann wieder sehr schläfrig. Wir sind schon von daheim her ein bisschen prägt von unseren Eltern dieser Generation. Wir dort nicht einfach simulieren. Und da habe ich darum auch nicht unbedingt wollen. Ich war auch eher der Typ, auch der Kämpfer-Typ, wie generell schon. Und dann hat es einen dummen, blöden Zufall in der Nacht, dass ich eine Flasche Wasser überschlagen habe in meinem Schlafzimmer, rein, wo ich mit meinem Zwillingsbruder war. Und die Mutter dann aufgewacht ist und gesagt hat, du weißt los, ist nicht gut oder was ist passiert? Und dann sieht sie unter dem Bett, dass ich so 12, 13 Flaschen mit Wasser habe. Und dann ist sie in Stutzig geworden und gesagt, du machst das schon länger, weißt du, los, jetzt dieser Sache müssen wir nachgehen. Hat dann auch sehr abgenommen in kurzer Zeit. Und schlussendlich haben wir zuerst am Anfang gedacht, ja, es könnte tropische Krankheit sein, Gehellfieber, Malaria, was auch immer. Und man hat das, all diese Sachen durchgetestet. Und es war einfach nicht der Fall gewesen. Bis ein russischer Professor, der dann vor Ort ein paar Kilometer gelebt hat, mich auch noch untersucht hat. Und dann der Mutter gesagt, ob sie nicht mal einen Diabetikerfall hatte, in der Verwandtschaft vielleicht. Und sie hat dann gesagt, nein. Und hat sich dann aber später erinnert, ein paar Stunden später, doch, ich hatte doch mindestens eine Cousine gehabt, die an diesen Symptomen schlussendlich gestorben ist. Genau an denen, die ich jetzt zu tun haben. Mhm. Und hat das dem Professor gesagt und hat mich nochmal untersucht und eine Blutprobe genommen und gesagt, also, da gibt es noch eins sofort auf Europa, da kann man da in Afrika nicht behandeln.
Und dann bist du eigentlich als kleiner Bub alleine? Also nein, zuerst bist du, glaube ich, noch begleitet worden, oder wie ist das?
Also, ja, also mein Vater ist dann schlussendlich mit mir in die Schweiz auf Winterthur gekommen und dort sofort im Kinderspital behandelt worden bin ich dort. Und dort ist es sehr knapp gewesen. Die Ärzte, die mich dann untersucht haben, das ganze Personal gesagt, da hätte nur noch ein paar Stunden gefehlt. Ich hätte so einen höheren Blutzucker schon gehabt, dass ich irgendwann hätte das in ein Koma geführt, dass ich weggetaucht wäre.
Also es klingt fast so, als hättest du es auch schon lange ein bisschen unterdrückt, ja, und schon lange Symptome gehabt, aber nichts zeigen wollen.
Genau, oder? Genau. Ja. Und sie haben mich zum Glück gut behandeln. Natürlich tut es mal mit den Mitteln, die es halt gegeben hat. Wenn du so als 7,5-Jähriger mit so langen Spritzen dauernd behandelt wirst, jeden Tag. Und da hat es noch kein Blutzuckermessgerät gegeben. Da hat es noch Urinproben gegeben. Und das war ein halber Lottomatch mit 6 verschiedenen Farben, die aber auch nicht ganz sicher zuverlässig sind. Das ist natürlich, in der Zwischenzeit ist das schon ganz anders und viel gemacht worden im Bereich von Diabetes. Mhm. Und ich bin dann gut behandelt worden, bin dann auch noch eine Weile in Winterthur in die Schule, bei meinen Gott und Götti gelebt, in selber Zeit, bis meine Eltern dann zurückgekommen sind in die Schweiz. Und dann sind wir dann für gute 1,5-2 Jahre in der Schweiz gelebt und bis wir dann schlussendlich als ganze Familie wieder ausgereist sind, trotz meinem Diabetes. Und meine Eltern, vor allem die Mutter, hat zuerst am Anfang Angst gehabt, kann man das überhaupt noch behandeln oder können wir überhaupt als Familie nochmal auf Afrika haben? Ist dann aber gleich dann so geworden. Und so sind wir dann für die letzte Periode nochmal für 4 Jahre auf Afrika.
Aber du bist schon ein Zeitchen getrennt von deiner Familie. Also wie lange?
Ja, etwa 3-4 Monate. 5 Monate, ja.
Sicher auch noch hart. Also weißt du, wenn ich mir jetzt meinen Bub vorstelle, bei dem Alter, das wäre jetzt nicht ganz einfach.
Ja, für mich war es aber auch ein Abenteuer gewesen. Plötzlich sicher? In der Schweiz. Wir haben natürlich geträumt von der Schweiz und gewusst, das ist sicher ein gutes Land. Aber trotzdem ist es schon einseitig, wenn dann plötzlich die Eltern nicht mehr rum sind, auch Geschwister, die fehlen und so weiter.
Und eben deine Mutter hat gesagt, man spürt deine Eltern unbedingt wieder zurück auf Afrika. Ja, das war eine riesige Liebe für das Land, oder? Auch Heimat. Ja. Also, das war wahrscheinlich deine Heimat, die du gespürt hast.
Das ist so. Afrika war für mich die Heimat. Ich bin dann mit 14,5 in die Schweiz gekommen, definitiv. Und wir haben dort auch Vorstellungen gehabt, wie jetzt das neue Schweiz für uns dann wird sein. Und das war schon noch ziemlich deftig gewesen.
Sie sind nachher nochmal gegangen auf Afrika, nochmal für 4 Jahre, gell?
Also, und das sind die intensivsten 4 Jahre, die wir gewusst haben. Weil die Eltern haben uns auch vorbereitet und gesagt, wir gehen für das letzte Mal. Das ist die letzte Periode. Wir sind meistens für 4 Jahre gegangen und dann ein paar Mal in die Schweiz gekommen. Zwischen denen auch für Rapportieren in der Schweiz, was wir alles gemacht haben, auch umreisen und auch. Das war Werbung auch für das Projekt. Und es ist auch dort extrem viel gelaufen in dieser Zeit. Mein Vater hat gesagt, er gehe im Maximum für 20 Jahre, also für eine Generation ab. Und in dieser Zeit wird er auch Leuten annehmen, dass er die Arbeit übergeben kann. Und er wird nicht Fehler machen, wie andere Missionen arbeiten, das machen, dass man quasi ewige Projekte wird, wo nie die Selbstständigkeit gefördert wird von den Leuten vor Ort. Sondern irgendwann muss die Arbeit übergeben werden und dann muss man sich die Freiheit entlassen, dass sie das selber weitermachen. Ohne, dass man dauernd immer noch mit Geld da pumpt und macht und so. Sondern, dass die Leute wirklich selbstständig auf ihre Art, afrikanische Art, das machen und es auch machen und gut machen. Und dass man ihnen auch das Vertrauen gibt, dass die Arbeit übergeben wird.
Nein, das klappt.
Das hat geklappt.
Wirklich?
Ja.
Bis heute?
Und die Arbeit besteht heute, hat sich sogar verdreifacht. Trotz dem Genozid, der stattgefunden hat, wo so viele Leute abgeschlachtet worden sind und eine Art alles kaputt gemacht worden ist, wenn man auch Vertrauen könnte sich vorstellen, also wo es bricht, wenn so etwas passiert. Unglaublich viel Leid auch passiert ist, aber die Kirchengemeinden haben sich weiterentwickelt, sind heute noch am Leben und haben sich vergrössert.
Ja. Schön, oder? Wenn man auf das zurückschauen kann.
Ja. Also, mein Vater hat auch eine ganz furchtbare Zeit gehabt, wo der Genozid losgegangen ist. Er hat all die Leute gedacht, die er ausgebildet hat. Und viele von denen sind sogar ums Leben gekommen, wo eine Art eine gute Ausbildung haben können geniessen. Und auch Leute sind geworden, die andere Menschen können anleiten, führen, gute Leaders geworden sind. Und plötzlich hörst du von denen nichts mehr. Und viele sind verschollen oder sind ins Exil gegangen. Und ein grosser Teil ist auch umgebracht worden. Und das hat mein Vater fast das hat ums Herz gebrochen. Ja.
Das ist ja so eine andere Welt. Ja. Nicht, wenn man jetzt gehört, eben umbringen, das gibt es ja bei uns. Das existiert ja fast, also eigentlich nicht. Oder?
Ja, ja.
Oder wenn, dann kommst du nicht mit über.
Genau.
Ja. Also man spürt schon ein bisschen den Kulturschock.
Also generell, das Leben ist halt schon hat einen ganz anderen Stellenwert oder Wert in Afrika als da. Ich meine, Wir haben da Sachen erlebt, da sind einfach Leute wie Fliegen weggestorben, wenn sie Malaria bekommen haben oder ein Gelfieber oder wenn es, wie sagt man, dieser Krankheit, wo man plötzlich dauernd auf der Toilette ist und hört nicht mehr auf, wenn man von innen her fast aufgelöst wird, innerhalb 24 bis 48 Stunden. Das sind Schicksalsschläge und vor allem, da hat es dann nicht ein soziales Umfeld, wo mit Versicherungen dann schaut, wenn Kinder dann alleine sind, ohne Eltern, auch wegen AIDS und so weiter. Da bist du am Schicksal überlassen und wenn da nicht Kinder irgendwie aufgenommen werden von anderen Verwandten, die hoffentlich dann gut mit ihnen umgehen und sie nicht auch noch missbrauchen und zu Arbeitssklaven einsetzen oder zum Betteln und was ich war, das sind Tragik und das sind einfach ganz andere Umstände. Oder wir haben einmal gesagt, da in Afrika ist es ein Mensch, Menschenleben $5 wert, Punkt. Für das bringen sie auch einen Menschen um für $5. Also das ist brutal, ja. Und da sind wir natürlich schon in einem extremen Luxusbereich, wo wir dann da sind. Und das hätten wir auch später, wo ich dann auch im Bereich von vielen verschiedenen Jobs, die ich gemacht habe, ist mir da real geworden, das ist schon ganz ein anderes Leben da. Da ist dann das andere Extreme so ein Luxus, oder dass man Leute noch mit 90 Jahren, mit 80 Jahren noch operiert und neue Hüftgelenke tut, neue Kniegelenke und weiss ich was alles. Was ja schön ist, dass wir weiterleben können, aber dort unten geht es ums harte Überleben. Wenn da niemand jemand hilft, dann ist es vorbei.
Also eben, und nachher kommen wir zurück in die Schweiz, haben euch, glaube ich, mega gefreut, oder? Es ist euch auch vieles erzählt worden von dieser schönen Schweiz. Ja. Und eben, wenn man jetzt hört, eben, wie $5 ist ein Leben wert, und dann kommen wir in die Schweiz, wo so viel Reichtum ist. Du hast gesagt, das ist ein rechter Kulturschock.
Ja,
gell?
Ja.
Nimm uns ein bisschen mit, wie ist es dir gegangen?
Also mal so ganz etwas Spezielles, was mich betroffen hat. Ich habe mit 11 Jahren angefangen, Auto fahren und TÜV fahren in Afrika. Und da hat es noch keinen Ausweis gebraucht. Also man hat es einfach nicht gehabt. Und wenn du in ein Konto kommst, hast du ein bisschen Lebensmittel oder irgendetwas geschenkt. Oder sie haben gewusst, dass man auch vielen Leuten gehört. Da hat man ein Auge zugedrückt. Das war ganz eine andere Art von Freiheit gewesen. Und dann kommst du plötzlich mit 14,5 in die Schweiz und dann sagen sie, du musst eine Mofa-Prüfung haben. Und du kannst nur 30 fahren und musst warten, bis 18 wirst, dass du darfst legal Auto fahren. Und das war schon eine Herausforderung gewesen, also für mich persönlich. Ja, da unter dem ziemlich gelitten.
Ja, das ist klar. Ich bin nur 7 Jahre warten,
genau,
oder?
Genau. Und ich habe nicht immer gewartet. Ich habe auch manchmal halt Sachen schwarz gefahren oder auch ausgelehnt. Und ja, Blödsinn. Also es hat dumme Sachen können passieren. Wir sind natürlich auch nicht mit diesen Geschwindigkeiten in Afrika unterwegs, weil die Strassen miserabel waren. Aber da ist es dann schon eine andere Sache. Und ja, das war für mich eine Herausforderung.
Also
ja.
Gesetze sind eigentlich die Herausforderung, ja, genau. Auch die Schule, oder? Ist das
Schule
gut,
auch, natürlich. Und ich hatte auch einen brutalen, einen richtigen, unherzlichen Einstieg gehabt. Mein Sekretär hat mich dann vorgestellt von der Klassenkameraden. Ich die erste Sekretär in Afrika gemacht, dann ist die zweite und dritte noch gekommen. Also quasi, ja, ich habe da einen neuen Klassenkameraden, der heisst Markus, kommt von Afrika, ist ein Neger.
Das hat er so gesagt.
Full stop. Und ich habe gemeint, ich gehöre da nicht recht. Ich habe gemeint, die sind mindestens so führst ich in dem Land auch, wie man umgeht mit solchen Rassenbereich, wo man eigentlich kennt von der Apartheid her oder aus anderen Ländern oder von dieser ganzen Geschichte von Amerika, wo mit Martin Luther King die Bewegung ausgeht, dass man da quasi anständig umgeht mit allen ethischen Gruppen und allen Farben. Und das war für mich schon tough gewesen. Und ich habe gedacht, das gibt's nicht, dass ich jetzt so einen Sekretär als Hauptlehrer, der mit mir so umgeht. Die haben dann natürlich alle da schallend gelacht und das Grölen gefunden, aber für mich ist das viel gewesen. Jetzt hast du noch mal einen Stempel bekommen. Also bist nicht nur in Afrika aufgewachsen, bist auch noch ein Schwarzer, also bist auch noch ein Neger, obwohl du weiße Haut hast. Und das hat mir schon zu denken gegeben. Und also ich habe keine Freundschaft können entwickeln mit dem Lehrer. Und habe dann auch gewisse innere Rebellion angefangen und gefunden, ich gehe nur noch das Maximum, also das Minimum machen, was ich muss, einfach, dass ich durchkomme durch die Säcke und nachher vorbei und vorbei.
Nachher hast du eine Lehre angefangen, also die Säcke hast du geschafft. Ich meine, das ist schon mal super, oder? Ja. Ich finde jetzt nur schon erste Säcke in Afrika und einfach gerade weitergemacht. Das klingt auch schon nach einem wiffen jungen Mann.
Also ich bin nicht blöd auf der Platte. Meine Nein. Mutter ist auch nicht gestanden bei der Geburt.
Nein, ja.
Ja. Wir sind also wirklich gesund, mehr oder weniger, auf die Welt gekommen. Dass wir vielleicht viel Sonne hatten, das ist eine andere Geschichte. Aber das, also wir sind wirklich sehr wiff. Und ich hatte vielleicht auch von Typ zu Typ zu tun. Ich bin extrem interessiert für alles technische Sachen. Wie läuft was, wie und so weiter. Darum hatte ich von Anfang an einen Traum gehabt. Ich wollte irgendetwas mit Mechanik zu tun haben. Ich bin dann mal zuerst noch schnuppern als Automech. Und dann habe ich gefunden, Es war vielleicht auch eine dumme Zeit im Winter, wo man da einen salzigen Rind gehabt, von dem auch alles abgetropft hat. Aber sonst, das hat mich einfach alles, was mit Technik zu tun hat, mich interessiert.
Mhm.
Und darum habe ich eigentlich angefangen dann als Maschinenmech und dann als Werkzeugmacher dann abgeschlossen. Ich habe zwei Lehre miteinander gemacht, aber auf dem höheren abgeschlossen. Und dann habe ich noch jene Sachen dazugelernt in dieser Zeit, weil ich sonst Probleme hatte, eben mit Jugendgericht und Zeug und Sachen, wo ich Sachen müssen abverdienen. Und bin dann mit Hydraulik und Pneumatik in Berührung gekommen. Mit meinem zukünftigen Schwiegervater habe ich unter der Woche zwei bis drei Mal her und habe dort jene Sachen dazugelernt, wo ich keine Berührung hatte, gross in der Stifte mit der Lehre. Und das hat mich zu einem Allrounder gemacht, wo ich von extrem vielem dann zusätzlich bewahrt worden bin, Seich zu machen, aber auch, wo ich mich auch vorbereiten konnte für eine Zukunft, auch beruflich sein.
Also du musst auch gefordert werden. Du bist einer, oder, wo du auch Energie hast.
Ich hatte Energie ohne Ende.
Also immer noch, glaube ich.
Wenn man mich heute wahrscheinlich einstufen oder abklären würde, und ADHDS, weil es ist mir bei allem einfach, wenn ich eine Idee kann, ich soll ihn umsetzen.
Ferien mit Sinn und Gemeinschaft. Mit Kultur erlebst du unvergessliche Gruppenreisen, wo Glauben und Abenteuer zusammenkommen. Zusammen neue Orte entdecken, wertvolle Gespräche führen und den Glauben im Alltag leben. Das ist unser Herzschlag. Ob zu Europa oder weltweit, unsere Reisen erweitern deine Freundschaften und auch deinen Horizont. Jetzt mehr erfahren und deine nächste Reise buchen auf mehrerleben.ch. Kultur. Gemeinsam mehr erleben.
Also jetzt haben wir vorher, hast du erzählt, das war ein sehr schwieriger Einstieg in der Schweiz. Mhm. Wie hast du dich denn gefühlt? Also weißt, hast du schon das Gefühl gehabt, ich bin ein Schweizer, aber ich finde meinen Platz nicht? Oder hast du das Gefühl gehabt, ich bin Afrikaner? Oder wie war das?
Also ich hatte ja einen Schweizer Pass gehabt, aber ich habe mich gefühlt wie ein Schwarzer.
Also voll so.
Ich habe mich gar nicht akzeptiert gefühlt als ein Schweizer. Ich bin auch... Natürlich musste ich mich auch in diesem Land einfügen. Ich musste mich integrieren lernen, wie einer, der kommt vom Ausland. Wir haben da mit Belgier und Kanadier und Amerikaner und mit Araber und mit Ruandesen und mit extrem vielen verschiedenen Sprachen bin ich aufgewachsen. Also ich habe Französisch gelernt von Grund auf. Ich habe mit Swahili zu tun gehabt, mit Kenia, Ruanda, mit Schwedisch, weil beide Eltern Teil Schwedisch gelernt haben, um ihrem Job mit anderen Missionaren kommunizieren zu können. Wir haben dort mal noch über CB-Funk miteinander kommuniziert am Mittag und da war eine grosse Bewegung von schwedischen Missionaren in Ruanda, die so ein Netz aufgebaut haben, wo wir uns dann auch eingeklinkt haben, um auf die Art die neuesten News oder auch Probleme oder Schwierigkeiten so über eine Stunde einmal am Mittag miteinander austauschen. Und da bist du mich halt mit diesen Sachen in Berührung gekommen.
Mhm.
Schlussendlich bin ich auch noch einige Jahre in eine internationale Schule, wo wir auf Französisch in die Schule gegangen sind und erst mit 7, 8 Jahren, genau, wo ich da wegen Diabetes in die Schweiz gekommen bin ich dann auf Schweizerdeutsch umpolt worden und musste dort lernen dann in eine deutsche Schule. Also in der Schweizer Schule, ja.
Also weißt du, auch da extrem frei und offen und ganz viel. Und dann kommst du in die enge Schweiz, ja, oder? Wo man es so macht, wie man es macht. Und die Freiheit ist ja plötzlich...
Kommst du in eine Blockwohnung hier? Da weißt, musst du am 10 Uhr ruhig sein. Und unsere Mutter hat immer gesagt, sind ruhig, wir sind nicht mehr zu Afrika, können nicht mehr schreien. Da hat das Nachbar links, wenn du aufpasst, wir müssen eines Tages nach Hause und dann sind wir alles. Und das war tatsächlich so. Wir hatten zwar eine sehr tolle Blocksiedlung, dort, wo wir in Zell, in Döstar gelebt haben, für knapp 2 Jahre, wo es recht tolerant war und auch recht multikultig war. Es hat so viele, auch viele von verschiedenen Staaten, die dort gelebt haben, mit den Schweizern zusammen. Und das hat uns doch einiges gegeben.
Mhm. Ja. Ja, aber das ist natürlich extrem krass, der Unterschied. Hast du heute wie ein anderes, kannst du dich wie in Ausländer mehr reinfühlen? Weißt, hast du auch ein Herz für die? Oder?
Sehr, sehr, ja. Ich glaube, da hat auch irgendwie zu meinem Weg für die Entwicklung hat es da gebraucht, die verschiedenen Phasen durchzugehen, wo ich auch eine Empathie kann entwickeln kann, dann schlussendlich für Leute, die da als Migranten hinkommen in das Land. Und ich muss auch heute sagen, ich habe heute mehr Kontakt zu Leuten mit Migrationshintergrund als zu Schweizern.
Ist das so? Fühlst du dich immer noch näher?
Total.
Warum denn?
Ich habe ganz dringend Zugang. Wenn ich einen Schwarzen sehe oder einen vor allem Dunkelhäutige, gehe ich sofort aufs Zu und sage, aus welchem Land kommen sie? Und dann denken sie erst mal, wieso fragt mich denn da? Was will er da wissen? Und dann sage ich, mich interessiert es, weil ich selber in Afrika aufgewachsen bin, aus welchem Land kommst du? Und dann redest du miteinander. Meistens haben sie einen englischsprachigen Hintergrund, wenn sie aus Nigeria kommen oder Kenia, Tansania und so weiter. Oder andere Länder dann wieder französisch geprägt sind und andere dann wieder portugiesisch oder Spanisch, also vor allem Portugiesisch. Und natürlich mit Französisch, Englisch für mich kein Problem.
Aber was gefällt dir denn? Sind sie offener? Oder?
Sehr offen, sehr offen. Und es ist einfach eine Wärme um. Weil ich selber auch extrem viel Ablehnung erlebt habe, weiss ich, was es gerade denen auch gehen will. Die haben einen Stolperstein, eine Schwelle nach der anderen, wo sie müssen kämpfen darum, dass sie überhaupt nur schon einen Job bekommen, dass sie ein gewisses Niveau haben mit dem Deutsch. Und wenn wir sie noch gerade in ihrer eigenen Sprache ansprechen, also Leute mit Swahili angesprochen, und dann sind sie, was, du bist Swahili, du ein Weissen, oder? Und ein paar Bröcke kann ich noch gut mit ihnen noch reden oder verstehe noch einiges, aber nicht mehr, dass ich mich flüssen kann mit dem Bewegung in Ruanda schon gar nicht. Dort kann ich höchstens Grüezi und Adi und ein paar Standards setzen. Und das ist ein bisschen weniger. Wir haben mehr Leute zu tun mit Swahili und mit Französisch zu tun. Ja. Und da kommst du sehr schnell an mit Gesprächen, mit den Leuten in Berührung, die es auch erzählt, was sie für Kämpfe haben oder wo es Möglichkeiten gibt, wo ich helfen kann oder auch Beziehungen nutzen, um denen irgendwie eine Chance zu geben, um weiterzukommen, dann mache ich das. Das ist für mich das Herz. Mein Herz ist in Afrika geblieben. Ich habe zwar eine weisse Haut, aber ich sage, ich habe eine tiefschwarze Seele.
Ja, und du sagst ja, erst mit über 30 hast du die Schweiz wirklich als deine Heimat empfunden.
Ja, ja.
Das ist krass, so viel später.
Ja. Also ich bin ein Jahr nach dem Genozid, im 95 bin ich einmal auf Ruanda. Und zum schauen, was hat es eventuell für Möglichkeiten, weil irgendwie in meinem Kopf hinein habe ich immer noch so ein bisschen einen Dream gehabt. Vielleicht könnte ich mal in Afrika etwas machen. Einer der ersten Träume, die mir geplatzt sind, ich wollte eigentlich Buspilot werden. Und mit 16 habe ich dann angefangen mit der Flügerschule. Alle Grundstufen durchgegangen und dann ist plötzlich der flügerärztliche Untersuch gekommen. Und der hat natürlich festgestellt, ups, Blutzucker, wieso haben Sie da Einstiche in Oberarm und Schenkel? Haben Sie erkrankt? Und dann hat gesagt, ja, bei Diabetes Typ 1. Oh, das geht natürlich nicht. Da können Sie in der Schweiz keine Chance. Und dann habe ich gedacht, nein, das gibt's nicht. In der Zwischenzeit kann man es im Ausland machen. Also im Deutschen kann man es. In Amerika kann man auch fliegen mit Diabetes. Man muss einfach gewisse Rituale durchmachen, von vor dem Fliegen einen Blutzuckermesswert abgeben, während dem Fliegen und bei der Landung auch. Aber es ist bis 6 oder 8 Passagiere ist das möglich. Das ist in der Schweiz nicht möglich. Ich hätte mich auch gerne in der Armee bewegen in der Schweiz und im Stellungstag haben sie dann auch gesagt, nein, Diabetes, das geht nicht.
Mhm.
Immer wieder so quasi wieder ein Dämpfer. Und ich bin wohl ein Kämpfertyp gewesen, aber es ist schon manchmal ein Dämpfer auch immer wieder gewesen, den ich hatte diesbezüglich.
Du hast ja mega eine krasse Diagnose bekommen. Also irgendwann hat dir ein Arzt gesagt, du wirst nicht viel älter als 20. Wie ist er auf das gekommen?
Also mit 14, als ich dann definitiv in die Schweiz gekommen bin ich zu einem Arzt gekommen, der hat mich untersucht und hat gesehen, dass ich schlecht zu Weg bin, Nierenbereich, Netzhaut und einfach sonst ganz schlecht eingestellt, auch diabetesmässig. Und ich bin von einem Arzt zum anderen gekommen und alle haben mich immer eingestellt oder eingestuft als uneinstellbarer Diabetes. Und unter anderem bin ich sehr lange bei einem, weil ich einen tollen Arzt war, aber ich bin dann schlussendlich zweimal so abgestürzt mit einer Hyperglykämie, dass ich bewusstlos geworden bin und sogar dann aus dem Körper verreist bin, also klinisch Todenart.
Nein, das hast du auch noch erlebt.
Und wieder zurückgekommen, ja. Durch Wiederbelebungsmassnahmen und so weiter. Und nachdem...
Hast du gemerkt, wie du aus dem Körper rausgehst?
Ja, zuerst habe ich gemeint, dass ich da träume, aber das war real.
Mhm.
Und dann nach dem zweiten Mal hat der Arzt mich zu einer Spezialistgeschichte wieder langsam angestellt bekommen, dass er mich vielleicht falsch behandelt haben oder mich nicht mehr handeln könnte. Mhm. Und bin dann auf St. Gallen gekommen, zu einem Doktor, der mich top verstanden hat. Und der sieht mich, der Dr. Karl Scheidecker, ganz top renommierter Facharzt auf diesem Bereich. Und er hat gesagt, nein, es gibt, wenn man ihnen gesagt hat, sie sind uneinstellbar als Diabetes, das stimmt nicht. Es gibt nur verschiedene Therapien. Und ich stelle sie innerhalb einer Woche ein. Und er hat gedacht, da haben wir andere auch schon gesagt. Tatsächlich, nach einer Woche bin ich eingestellt gewesen. Also, mindestens grob eingestellt gewesen, dann ist noch das Feintuning gekommen. Und später habe ich dann durch den Arzt auch auf Insulinpumpen umgestellt, was eine unglaublich tolle Geschichte ist. Also, ich glaube, wenn ich das nie hätte erfahren, dann wäre ich nicht so gut eingestellt und gut körperlich zu Weg, wenn ich heute zu Weg bin.
Also, und das hat dann auch geheißen, die gute Einstellung, dass du weiterleben kannst?
Ja, aber mit eben, als ich hier mit 14 Jahren in die Schweiz gekommen bin, hat die Diagnose von den ersten zwei Ärzten gesagt, meine Eltern haben das aber vernommen, dass ich nach jetzigem Stand, wenn ich zu Weg sehe, etwa Maximum 20, vielleicht 21, wenn es allerhöchst käme, 25 könnte werden und dann sechs Leben verbinden.
Und wie lange hast du das gedacht, dass das so ist?
Ja, das hat mich begleitet. in meinen Frustmomenten, im Ausleben von meinem wilden Leben, das ich hatte.
Das hat sicher eine Rolle gespielt, oder? Dass
sehr,
du so wild
sehr. Bist, ich kann alles noch wirklich quasi nutzen, was ich kann, solange es geht. Ich bin viel reisen und auch habe einen Job angenommen, wo ich quer durch ganz Europa bis auf Finnland und Schweden und Norwegen gefahren bin, Holland, wo ich einen umgebauten, grossen Transporter hatte, wo eine halbe Werkstatt drin war. Und wo ich da viele Aufträge hatte, wo ich Montage gemacht habe, repariert habe, 50% über das Personalbüro vermittelt, 50% durch zwei Firmen, wo wir permanent Arbeit zugehauen für ihre Firmen. Und habe extrem viel gelernt in dieser Zeit. Aber auch, ist auch schön gewesen, selbstständig sein, etwas können bewegen, etwas, was nicht jeder macht. Und dann noch als Diabetiker, eigentlich tot, und dachte, da geht es weiter. Habe dann auch meine Frau dann gelernt kennen und dann vor der Heirat habe ich dann ihr gesagt, ich muss dir leider etwas sagen. Du bist dir vielleicht nicht bewusst, also vielleicht sind wir ganz kurz miteinander geheiratet. Ich habe eine höchste Lebenserwartung von 25.
Wie alt bist du denn da
gewesen? Als ich geheiratet bin, einen Monat später bin ich 23 geworden, also noch knappe zwei Jahre von mir. Und ja, das meiner Frau dann ihr gesagt, da musst du dir bewusst sein, es könnte eventuell nur ganz kurz hier sein.
Und sie hat es gleich wollen.
Und sie hat gesagt, und wenn es auch nur zwei Jahre wäre, ich hätte dich gerne, wir wollen TTI eingehen. Und dann haben wir noch den Faktor Gott, der uns auch helfen kann. Und bis jetzt hat er dich auch schon ein paar Jahre drüber getragen. Also, wenn du jetzt 20 wärst und jetzt schon 23 bist, warum wäre es nicht 25, warum wäre es nicht 30, warum wäre es nicht 40?
Jetzt bist du 55.
55 jeden Jahr, ja.
Und das ist eben, wann war denn das mit dem Arzt, der das dann gecheckt hat?
Wo mich gut
richtig,
behandelt hat.
Richtig, ja, genau.
Das war jemand, was soll ich da sagen? Das war vor etwa 10 Jahren. 10, 12 Jahre.
Und vorher hat man wie nicht erklären, warum du weiterlebst quasi.
Ja. Also man hat einfach, ja, sie sind ein Phänomen, das habe ich immer wieder gehört. Und es war ein Phänomen gewesen, aber...
Das würde ich auch sagen, dass du ein Phänomen bist. Ja. Und du hast schon eine gute Art.
Und ich bin dankbar, dass es so ist. Ja. Und ich bin mir aber auch bewusst, dass ich weiterhin sehr diszipliniert mit dem Diabetes umgehen muss. Und dass man vieles selber machen kann, dass es gut ist. Aber auch vorsichtig sein, dass es nicht entgleist.
Jetzt hast du vorher gesagt, der Faktor Gott. Also du bist ja in einer Missionarsfamilie aufgewachsen. Ja. Ist das eine persönliche, hast du auch persönlich das geglaubt? Also an den Glauben hast du den auch geglaubt?
Also zuerst kommst du natürlich einfach automatisch mit den Eltern. Wenn du prägt hast von den Eltern, dann denkst du, das ist das Leben, ja. Und wir haben auch vieles Tolles erlebt. Wir haben auch extrem viele Sachen in Afrika erlebt, wo wir keinen Zweifel haben, dass Gott lebt. Also Wunder, also auch bei schweren Unfällen oder bei Verletzungen. Oder wo du, da in der Schweiz kannst du, wenn du etwas passiert, um 144 anrufen und ein paar Minuten später, höchstens vielleicht eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde später sind die da oder ist ein Regen. In Afrika ist ein Blinddarm tödlich. Mhm. Wenn da nicht jemand rum ist oder du wirst von einer Schlange gebissen oder von einem Skorpion oder ganz schlimme Malaria, die du verwünscht, wenn da nicht Ärzte rum sind, die dir helfen können, dann ist es gelaufen.
Und was heisst das? Also dann haben die dort gebetet und du hast ein Wunder gesehen.
Genau. Also ich kann mich als ganz kleiner Bebes erinnern, da ist meine jüngste Schwester mit einem Magenverschluss auf die Welt gekommen. Und ich habe das natürlich dann von den Eltern immer wieder die Geschichte gehört, aber wir haben das miterlebt. Und da haben die Eltern gewusst, meine Mutter gewusst, wenn nicht Gott eingreift, das geht ein paar Tage, vielleicht 24, 48, keine Ahnung, wie viele Stunden, und dann ist es vorbei. Mhm. Und dann müssen wir die jüngste Tochter beerdigen. Und wir sind da mit einer Schar von über 2000 Leuten in dieser Kirchengemeinde und haben das Gott hingelegt, dass der Fall, dass es wirklich ernst ist und dass wir Gott bitten, dass er ein Wunder tut. Mhm. Und meine Mutter ist heim und hat zuerst nochmal ein Medikament gegeben und gesagt, nein, wir haben gebetet, entweder stirbt sie oder jetzt hat Gott ein Wunder tun. Und unsere jüngste Schwester hat davon gehöpsen, hat keine durchschnaufen und ist geil gewesen. Auf der Stelle.
Ja, krass. Eben, und das ist schon ein Gefühl, das ist, weil man dort einfach auch nicht die medizinische Hilfe hat.
Ja, und du irgendwo rechnest du auch, dass Gott eingreift, weil du hast keine andere Option. Mit etwa 7 Jahren habe ich eine persönliche Entscheidung getroffen. Sehr schmal. Ich habe mich dann etwa jedes Jugendlager und Kinderlager wieder neu bekehrt, weil ich Angst hatte, könnte verloren gehen. Da könnte ich einen ganzen Abend fühlen. Ich bin so ein zwangserotischer Typ gewesen. Also ich habe mich ein richtiger Wiederholungstäter. Aber dann schlussendlich mit gut etwa 19 habe ich mich dann mit meinem Zwillingsbruder nochmal knallhart entschieden und gesagt, jetzt richtig oder nie mehr. Wir haben richtige Situationen gehabt, die das Leben schwer gemacht haben. Und wir haben gemerkt, ohne Gott schafft man es nicht. Und sind dann durch eine spezielle Jugendrallye, die da war, ganz in der Nähe, 30 Kilometer, die da in Vorarlberg, hat Rainer Bonke dort mal geredet, an einer ganz spezielle Veranstaltung. Ich habe das Gefühl gehabt, wo der preached hat, er schaut immer zu mir und er hat alles, was er sagt, wie wenn er mich selber kennen würde. Und dann würde ich sagen, heute Abend mache ich es oder ich mache es nicht mehr.
Und das hat ja für dich eine riesige Bedeutung gehabt. Also du hast ja dein Leben total ausgerichtet eigentlich nach dem Glauben. Ja. Du hast echt sehr Erfolg gehabt im Beruf, hast aber nachher voll auf den Glauben an den Gott gesetzt, an den Jesus. Du hast eine Theologieausbildung gemacht in England und hast nachher auch mehrere Jahre als Pastor gearbeitet. Ja. Gell? Hast dann aber gemerkt, das ist nicht so dies, doch ein Teil schon, gell? Ja. Aber jetzt nicht unbedingt das Seelsorgerliche. Gell?
Ja, genau, richtig. Ja. Also das Pastorale hat mir wirklich gefallen. Ich habe mich auch wirklich darauf eingearbeitet und es ist auch vieles gut gegangen. Aber genau der Aspekt wegen dieser Luxusart von Leben, die wir haben, wo es da in vielen Bereichen, muss ich wirklich sagen, richtig Wellness-Christi geht. Ich habe so ein paar Beispiele gehabt, die Seelsorge, wo Leute gekommen sind und gesagt haben, du, könnte ich mit dir reden, ich muss unbedingt ein Gespräch haben. Mein Chef hat mich 3 Wochen nicht mehr begrüßt und ich glaube, ich verliere den Job und haben sie erwartet, dass ich bete für die Situation. Da müssen wir sagen, hey, hallo, also vielleicht wäre es ja noch gut, könntest du mal den Chef fragen, oder? Hast du etwas gegen mich? Oder habe ich einen Scheiß bauen? Oder sind wir am Abbauen von Arbeitsstellen? Also, da wäre der praktische Weg. Aber da noch so eine fromme Geschichte drum umbauen. Leck weg. Und in Afrika sterbt eine Mutter und Vater in 48 Stunden weg. Da hat es 5 Kinder in einem Hof und die haben keine Eltern mehr. Und die wissen nicht, wer ihnen zu essen gibt. Die wissen nicht, ob sie gestohlen oder verkauft werden oder missbraucht werden. Nichts.
Also das hat dich wirklich lange auch geprägt, oder? Sehr, also bis heute, oder? Du siehst einfach,
und dann haben wir gesagt,
dann bist du vielleicht nicht der Richtige, oder?
Und dann muss ich sagen, hey, dann lässt dich selber in der Bibel an, oder bist du so bequem? Also da steht, wie man mit dem umgeht, wenn so etwas wäre. Also das war für mich kein Problem gewesen. Das ist Luxusproblem gewesen. Und das hat mir manchmal Probleme gehabt. Ich habe mit der Zeit, wenn jemand kommt, wirklich sein Leben regeln will und einen neuen Anfang machen oder durchstarten. Das ist mir gleich, wenn ich die ganze Nacht mit so einem durchbete. Da habe ich kein Problem. Oder wenn einer seine ganzen Sünden nicht erleiden, wo er alles verbrochen hat, wird klären. Da ist mir gleich, wenn ich sogar mit einem vor Gericht habe, viele Leute begleitet. Aber nicht da quasi, kannst du mich auch noch ein bisschen streicheln, weißt du, ich habe da auch noch ein bisschen, und dort kannst du mich noch, und dort noch ein bisschen selber.
So ein bisschen die Opferhaltung, so ein bisschen das.
Und dabei sind es meistens vielleicht selber die Schuld an ihrer eigenen Situation, wenn sie nicht eingesehen. Also keine
Selbstreflexion. Man spürt auch mit Emotionen auf. Genau, also du hast so wie gemerkt, Pastor, das ist nicht fürs Leben.
Ja. Ich habe sowieso sehr gerne predigt und auch Predigt ausgeschafft. Und
kann ich
mich trainieren gehen und auch wirklich das sehr seriös gemacht. Und was mir sehr gefallen hat, sind Abdankungen. Das war etwas ein Highlight bei mir.
Sicher.
Das glaubt man nicht, aber dann hast du die Leute bei dir, die springen dort weg und kannst sehr tief, klar, emotional, sogar mit gewissem Humor, aber mit der Ernsthaftigkeit über Leben und Tod und dass es einen Gott gibt, wo Versöhnung gibt, dass es einen Ort gibt, wo man sich kann entscheiden und dass die Person, meistens sind viele sind es gewesen, wo eine persönliche Beziehung hatte, bis zum Schluss, wo ich beerdigt habe oder habe beerdigen durfte. Und dann hat man natürlich das dann auch einbringen und ihnen dann auch die Chance geben, Jesus entscheidet. Und praktisch bei jeder Beerdigung hat es eine Handvoll, manchmal bis sogar 2 Dutzend, 3 Dutzend Leute gegeben, die sich entschieden haben für Jesus. Und das war für mich Evangelisation gewesen. Da hat mein Herz brennt.
Oder also man merkt bei dir, du bist so pure Leidenschaft, oder? Ja. Ist jetzt nicht unbedingt schweizerisch, aber absolut sympathisch. Ich finde es super. Ja. Und das, was du dann neu entdeckt hast, hast du auch mit Leidenschaft angepackt. Du hast nämlich gesehen, da in deiner Nähe, oder? Ja. Hast du gesehen, wie viele Lebensmittel fortgerührt werden? Was hat das mit dir gemacht? Was ist denn passiert?
Also an einem Tag vor der offenen Tür hatte ich die Möglichkeit, in der Industrie zu gehen, auch in ein paar Firmen zu gehen, wo wir durchgeführt worden sind. Und dann sind wir am Schluss an den Entsorgungsbereich gekommen. Und ich bin auch aus Technikinteresse bin ich gegangen, noch gar nicht daran gedacht, dass aus dem mal etwas könnte werden. Und als ich dann an der Entsorgung sehe, was da weggeschmissen wird und ich sogar dürfen Sachen anlegen, schmücken und testen, habe ich gesagt, das gibt's ja nicht. Und wir in unserem Quartier, Familie, die kommen fast nicht mehr durch. Die treiben fast durch. Wir haben gerade hier eine Entlassungswelle gehabt in der Industrie, da zu Gossa, wo gegen die 50, 60 Familienväter, Haupternäher, den Job könnte bekommen. Und ein grosser Teil hat im Kündigungsbrief einen neuen Vertrag bekommen. Wir können wieder einsteigen, aber zu etwa 1'500 Franken weniger, weil es quasi andere Konkurrenten aus dem Ausland haben, die den Job übernehmen sonst. das ist brutal. Und wir machen da nichts. Und ich in unserer Kirchengemeinde, in Herisau, haben wir selber Leute gehabt, die auch gearbeitet haben, die richtig Schwierigkeiten haben, aber manchmal saisonal bedingt. Wir haben auch Landwirte gehabt, die Schwierigkeiten haben, überhaupt durchzukommen, vor allem in den Wintermonaten. Und da haben wir gesagt, hey, da müssen wir etwas machen. Da müssen wir etwas machen. Und ich hatte einen Schock gehabt bei Heigo Brühlen. Und ich habe auch die Hungerssachen, wo wir alles in Afrika erlebt haben, wo wir dort schon geholfen haben, ist mir wieder hochgekommen. Und ich habe Gott gebeten, gib mir das Feld. Ich weiss nicht wie, keine Ahnung, aber gib mir das Feld. Da brennt mein Herz dafür. Und das ist noch fast 3,5 Jahre gegangen, bis dann richtig losgegangen ist. Aber von dem Moment an habe ich angefangen.
Was hast du denn gemacht?
Ich bin jede Woche durch die Industrie gefahren. Alle Geschäfte, die irgendwo offen waren, habe ich gelütet und sie genervt. Immer die gleiche Frage gestellt, wie sollen die Lebensmittel haben, Menschen in Not? Ja, wer sind sie von Beruf? Ja, ich bin Pfarrer. Ja, sie sind nicht von der Branche. Mit der Zeit habe ich den Spruch von kennengelernt. Ja, das weiss ich selber. Aber ich möchte Lebensmittel für Menschen in Not helfen. Es kann nicht sein, dass ihr so viel vorknallt. Das geht nicht. Wir haben Leute da, die zu wenig kennt. Und zwar nicht nur in Afrika oder in Indien oder in China, sondern da in der Schweiz.
Also du bist dann nicht schon gewesen, zum lästig
sein. Genau. Und bei 3,5 Jahren, ich hatte 3 Momente in diesen 3,5 Jahren, wo ich das Gefühl hatte, ich spinne, vielleicht habe ich mir das nur eingeschwätzt. Das wird, glaube ich, nie etwas. Aber ich bin bickelhart dran geblieben. Und dann ist der Tag X hoch, wo mir plötzlich einer aus der Industrie angerufen hat und gesagt hat, Herr Hoffmann, Sie sind doch mal schon mehrere Mal bei uns gewesen, schon Dutzende von Mal. Also ich kann es mir ja gar nicht mehr erzählen, was mir immer wieder erzählt. Wir sind immer wieder, können wir gehen und fragen. Mir hat das der Fall. Wir haben da in einigen Nachtschichten Lebkuchen Biber zu viel schnell produziert und die haben sich innen drei der Folie und die leicht den Zuckerguss an der Folie geklebt. Und das ist so ein Luxusproblem in der Schweiz, das darfst du nicht mehr verkaufen, weil es klebt an der Folie, oder? Aber es läuft Datum fast ein Jahr drauf und hat mir angeboten, wir können alles holen. Und das sind 2 Sattelschlepper voll gewesen, der Menge.
Nein.
Und ich habe noch nie so eine Grösse gesehen, das sind 48, 50 Tonnen oder was gewesen. Auf alle Fälle haben wir viele Leute aus dem Quartier, die wir schon kennt haben, dass ich dem Traum nachgehe, Lebensmittel für Menschen in Not zu haben, konnte ich einbinden und auch Leute aus der Kirchengemeinde, die Interesse hatten. Und so haben wir das innerhalb 2 Tagen alles verpacken. Sogar Bananenschachteln haben sie uns geliefert und ist genau zu der Geschenkepäckchen Weihnachtsaktion gewesen, wo viele auf Osteuropa die Sachen liefert, wo wir können am AVC und anderen Organisationen, die da gefahren sind, die Lastwagen fühlen und so bin ich eingestiegen.
Ja, und am Anfang hast du gesagt, also es waren wenige Kisten, die du quasi mit deiner Frau angefangen hast und mittlerweile habt ihr 45 Tonnen Lebensmittel, die ihr sammelt für Menschen in der Not. Also
pro Woche.
Pro Woche, das wollte ich gerade fragen. Das ist immer wahnsinnig.
Ja, im Schnitt, ja. Also wir haben aktuell 18 Standorte in der Ostschweiz, wo wir Lebensmittel verteilen. Ein Teil sind auch Kirchengemeinden rausgehend, ein grösserer Teil aber auch private Initiativen, die in einer grossen Garage oder in einer Halle oder in einer Kirchengemeinde für Träume nutzen. Und dann sind da zwischen 15, 20, 30, 40 Haushalte kommen. Und wir rechnen etwa 4,5 Personen pro Haushalt. Und dann haben wir eine ganz grosse Abgabestelle in Zürich, wo Essen für alle der Verein das eine Art unterstützt und wir gehen dann einfach, weil wir gemerkt haben, sie haben immer zu wenig Lebensmittel für 1,5 bis 2,5 Tausend Leute, die manchmal anstehen jeden Samstag, in der Wintermonat viel mehr als im Sommer. Mhm. Aber wir tun da aktiv mit Lebensmitteln, die wir dort runter transportieren, tun jeden Samstag einen ganzen Auflieger voll, das unterstützen, dass so viel wie möglich von dem profitieren, so gut es geht.
Wie lange ist das gegangen? Foodcare heissen die, wie lange ist das gegangen, bis ihr so gross geworden sind?
Die ersten paar Jahre sind recht steil gewesen, vor allem so vom 2006 haben wir angefangen, im 2009, 10 ist es so richtig losgegangen. Da bin ich noch immer noch Pfarrer gewesen und habe das nebstein, also in der Kirchengemeinde fast 150% geschafft und nebstein ist das auch, hat das angefangen mit 50% bis fast auch gegen die 100% und irgendwann habe ich mir überlegen, ich habe beides nicht mehr, entweder das eine oder das andere aufgegeben, sonst geht das nicht mehr. Und 2, 3 gute Freunde, die auch Mentor sind in meinem Leben, haben mir klare Frage gestellt, du musst dich entscheiden, für was schlägt dein Herz mehr? Und du weißt die Antwort selber und jetzt musst du dich entscheiden und jetzt musst du Weichen stellen. Sonst gehst du kaputt.
Und du hast dich richtig entschieden, genau. Das spürt man. Ja. Markus, meine letzte Frage an dich, frage ich eigentlich jeden Gast. Was gibt dir Hoffnung?
Mir gibt Hoffnung, dass der Gott, den ich kennengelernt habe, mit seinem Sohn Jesus Christus real ist und lebt. Und dass wir eine Zukunft haben, die nie mehr enden wird. Und dass, ob ich jetzt durch einen Unfall würde sterben, Kranken sterben oder was auch immer, oder du, ja, weiss nicht, was es alles wird, noch das Leben mit sich bringen. Aber, dass es auf der anderen Seite weitergeht. Und weil ich auch schon zweimal körperlich aus mir gegangen bin und ich denken konnte und gewisse Sachen gesehen habe, habe ich auch keine Angst mehr vor dem Tod. Aber ich will dranbleiben und es braucht immer wieder auch Disziplin in dem Bereich, dass man dranbleibt an das, was man glaubt und dass man auch die Beziehung aufrechterhält und nicht auf dem aufbaut, was man selber gut gemacht hat.
Danke vielmals, Markus. Vielmals für dein Erzählen mit Ihnen in dein Leben, für deine Energie, die du versprühst. Das hat richtig gut an. Alles, alles Gute dir und einfach für deine Arbeit und für alles, was du machst. Und behalte uns auf dem Laufenden.
Ja, danke vielmals.
Der Markus Hoffmann, der heute mit grosser Leidenschaft die Ostschweizer Hilfsorganisation Foodcare leitet. Den Link, wo ihr mehr darüber erfahrt, tun wir euch gerne in die Shownotes. Liebst du auch Podcasts, so wie ich? Also ich bin Fan davon. Und wenn es dir gleich geht, dann gibt es auch die Möglichkeit, unsere Arbeit zu unterstützen. Das vis-à-vis und auch die anderen Podcasts aus dem Haus ERF Medien können wir nämlich nur machen dank Spenden. ERF Medien ist ein Spendenwerk und wir sind auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Danke vielmals für deinen Beitrag. Den Link zum Spenden tun wir euch auch in die Shownotes. Wir hören uns bald wieder, wenn ihr wollt. Schön, dass ihr dabei gewesen. Mein Name ist Ruth Stutz.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von ERF Medien Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.